Herzlich willkommen zum Essenz lieben Podcast. Der Podcast, der die Essenz hörbar macht. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du es schaffen kannst, dein volles Potenzial zu entdecken und es voller Freude zu leben, dann bist du hier richtig. Ich bin Christine und ich habe mir vorgenommen, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten und ihre Essenz auch hörbar zu machen. Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz, deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Heute aus Indien. Ich hoffe, die Geräusche im Hintergrund sind nicht allzu laut. Es ist hier in der Nähe ein Tempelfest. Man hört die Trommeln, aber Indien ist niemals wirklich ruhig. In Indien ist es immer in irgendeiner Form ja, mit einer Hintergrundkulisse verbunden. Entweder hier in Kerala ganz oft auch Tiere, was wunderschön ist, weil wir hier im Dschungel sind, gerade eben. Dennoch gibt es hier auch immens viel Tempeln und die feiern sehr gerne und das kann man dann auch gut mitkriegen und hören. Die heutige Episode widme ich wieder mal meinem geliebten Indien. Ich möchte heute mit dir teilen die Wunder, die ich in Indien erlebt habe, die man sich mit dem Verstand nicht erklären kann und die für mich vermutlich schon auch diese Faszination Indien ausmachen oder ausmacht. Diese Faszination, dass es hier Dinge gibt, die es wahrscheinlich überall auf der anderen Welt auch mal gegeben hat oder auch noch gibt, aber es nicht vordergründig so sichtbar ist. Indien von der karmischen Schwingung, sage ich jetzt mal, schwingt Indien sehr hoch. Also das heißt, sehr spirituelle Vibes sind hier fühlbar. Für mich ist es immer, wenn ich in Indien bin, vertraue ich noch mehr meiner Führung, ja, dem Inneren, der inneren Weisheit vertraue ich in Indien immer mehr. Frag mich jetzt bitte nicht, warum das so ist. Also rein jetzt vom Verstand her kann man sich's nicht erklären. Ich kann es mir auf der Gefühlsebene schon erklären, weil ich weiß, dass ich in Indien schon mal gelebt habe. Ja. Und das weiß ich deshalb, weil ich immer wieder Bilder bekommen habe aus anderen Leben. Und weil, wenn ich hier in Indien am Flughafen ankomme, ganz gleich, was vorher war, manchmal ist es jetzt so, letzten Male, dass ich auch sage, naja, ich muss ja gar nicht mehr nach Indien und so. Und dennoch, wenn ich dann hier bin, dann ankomme am Flughafen, meistens weine ich oder spüre, dass sich innerhalb von Sekunden plötzlich eine andere Frequenz aufbaut. Ja, ich fühle mich dann mehr in mir und bin viel mehr im Vertrauen. Ja, es ist unglaublich, dass es sowas gibt. Aber es gibt's. Und ich möchte euch heute so drei meiner prägendsten Erlebnisse erzählen. Vielleicht wird es auch mehr, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber drei so ganz prägende Ereignisse haben es für mich in Indien irgendwie ganz besonders gemacht. Und das eine ist eine Geschichte, die mit meinem Kriya-Yoga zu tun hat, mit dem Atmen. Einige von euch wissen ja, dass ich eine doch auch anspruchsvolle Lebensgeschichte hinter mir habe und nach so einem sehr heftigen, ich nenne es jetzt mal sehr beliebtes Wort, Burnout, schwere Depression, wo ich eigentlich geglaubt habe, dass es nicht mehr weitergeht für mich, dass ich ja in die Psychiatrie gehen muss, keine Ahnung, whatever, ja, dass der Verstand kippt, dass ich eigentlich überhaupt keine Kraft mehr habe, bin ich, und es war genau vor 9 Jahren, bin ich nach Indien. Damals hat ein ganz lieber Kriya-Yoga-Kollege von mir den Flug gecheckt und wir sind dann in den Kriya-Yoga-Ashram zu meinem Meister. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich da benannt war. Also ich war gar nicht fähig, mir ein Flugticket zu organisieren. Ich bin wirklich Wochen auch im Bett gelegen und kaum aufgestanden, habe sogar den Kübel neben am Bett stehen gehabt. Also überhaupt keine Kraft mehr und auch keine Lebensmotivation. Sehr viel man könnte sagen, Dunkelheit im System, ja, wie auch immer man das jetzt beschreibt. Und ich weiß noch, es war der erste oder zweite Abend in diesem Ashram oder in unserem Ashram, wo wir halt auch immer regelmäßig waren. Kriya Yoga Ashram, eine internationale Gruppe, und wir haben meditiert. Und beim Kriya Yoga geht es in erster Linie um die Innenweltreise, um Chakrenmeditation, um Prana-Führung mit der Atmung. Und in so einer tiefen Meditation, ich konnte eigentlich gar nicht in die Meditation hineingehen, ich habe einfach die Augen geschlossen und geatmet, ja, zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann habe ich gespürt, ich muss die Augen aufmachen, und der Meister vor mir, in einem Abstand, keine Ahnung, von 5 Metern, hatte ebenfalls die Augen offen. Und so etwas, was ich damals gefühlt habe, habe ich eigentlich nie wieder mehr gefühlt. Ich habe den eigenen Atem verloren. Das heißt, ich konnte meine Atmung nicht mehr steuern, sondern ich war total fokussiert auf die Augen vom Meister. Und er hat begonnen, über mich zu atmen. Das heißt, so war das Gefühl. Es hat etwas meine Atmung übernommen und ich habe einfach losgelassen. Ich hatte keine Möglichkeit mehr. Ich habe einfach losgelassen und gespürt, dass etwas über mich atmet. Und ich konnte auch die Augen nicht zumachen. Ich war wie ferngesteuert, wusste aber, dass es mir hilft. Ja? Also es ist jetzt, der Verstand war ausgeschalten. Ja? Also ich konnte in dem Moment auch nicht denken, was mache ich jetzt, sondern ich habe gespürt, eine immense Kraft geht durch mein System und es wird durch mich geatmet. Und ich kann auch nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Ja? Ich kann nicht sagen, ob das 2, 3 Minuten waren oder 10 Minuten. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich wieder selber in die Atmung gehe, und dann war auch der Moment da, wo meine Augen zugegangen sind. Und dann konnte ich in eine richtig tiefe Meditation gehen und habe gespürt, dass sich etwas verändert hat in meinem System. Und ich keine Ahnung, wie lang dann auch die Meditation war. Irgendwann einmal habe ich gemerkt, okay, die Leute um mich herum bewegen sich irgendwie. Habe ich gespürt, Meditation ist jetzt vorbei. Der Meister sitzt doch gar nicht mehr vorne. Und dann war ein absolut verändertes Lebensgefühl in mir. Also das war, ich hatte das Gefühl, jetzt spüre ich wieder, wo ich war. Ja, zuvor hatte ich das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin. Ja, wo ist dieses Ich? Wo ist dieses Licht? Was bin ich? Wo finde ich mich? Ja. Und es war wie alles wieder sortiert. Und wer mein Lampenschirmmodell kennt, der fängt vielleicht jetzt damit was an, die Körperlehre aus der Yoga-Philosophie. Und da habe ich mich wieder gespürt als, ich bin in meinem Körpersystem das Licht. Und in einer Sanftheit und in einer Freude. Und es war der Startschuss, der eigentliche Startschuss in meine eigentliche Geburt. Ja. Ich habe gewusst, nichts wird mehr so sein wie zuvor. Und ein Frieden hat sich so langsam in mir ausgebreitet. Ja, den ich heute pflege, den ich heute nähere, diesen inneren Frieden. Aber das war so der Startschuss. Und wenn man sich jetzt vom Verstand her fragt, wie das geht, dann kriegt man darauf keine Antwort. Ja? Da gibt es auch keine Wissenschaft. Ja? Man glaubt immer, die Wissenschaft ist immer am letzten Stand der Dinge. Das ist nicht so. Ja? Das ist der Glaube, dass die Menschheit so weit ist. Die Menschheit, die war schon mal richtig weit. Und so, wo sie jetzt steht, ist sie eigentlich unter Anführungszeichen im Mittelalter. Ja, weil wir Menschen einfach so viel mehr sind als nur der physische Körper. Und wenn wir nicht beginnen, das zu begreifen, dann schaut es traurig auf der Welt aus. Ja? Die Zukunftsmedizin ist die Schwingungsmedizin. Ja? Und Atmung ist eines der absolut wichtigsten Tools. Das kann ich so sagen. Das ist mit der Grund, warum ich die Atmung einfach in meine Arbeit so stark einbeziehe und immer stärker auch einbeziehe. Ja? Und das zweite Erlebnis, das ich auch nie vergessen werde oder nicht vergessen kann, weil es mich geprägt hat, war, das habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, dass ich im Anandimayama-Ashram war, eine Yogini, die nicht mehr im physischen Körper ist, zu der ich mich schon seit vielen Jahren hingezogen fühle. Wer das Buch Die Autobiografie von einem Yogi gelesen hat, da kommt sie auch vor drinnen. Und in Pune, wo ich einige Zeit studiert, gelebt habe, gibt es einen kleinen Anandi Mayama Ashram. Und dort bin ich in Berührung mit Anandi Mayama gekommen. Die Geschichte habe ich, wie gesagt, schon erzählt. Ich erzähle sie ganz kurz. Es geht dann eigentlich noch weiter. Ich habe mich vor ihr Bild hingesetzt in einer kleinen Meditationsbereich, wo sie früher gesessen ist, und habe gespürt, dass da immens viel Liebe ist, habe geweint, Tränen, die ich, es war Traurigkeit, Sehnsucht, aber auch diese total starke Liebe. Und dann habe ich gespürt, wie mich jemand hält, und dann habe ich gespürt, dass sie hinter mir steht, obwohl sie ja eigentlich gar nicht mehr im physischen Körper ist, und zu mir, also zu mir hingerichtet ist, ganz auf mich fokussiert, und ich habe immer mehr Liebe in meinem Herzen gespürt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Anandi Mayama, ist das meine Liebe zu dir, die ich spüre? Und sie hat gesagt, nein, Christine, das ist deine Liebe zu dir. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich Selbstliebe gespürt habe, ja? Bedingungslose Liebe, ich bin du, du bist ich. Und das hat mich so geprägt, und ja, es war einfach sehr berührend. Und ich bin dann raus, und dann ist dort ein Mann auf einem Stuhl gesessen und daneben eine Frau. Der Mann am Stuhl hatte so einen Turban auf, und habe ich schon gemerkt, hohe Frequenz. Und dann ist die Frau daneben zu mir gekommen und hat gesagt, ja, das ist eben Guruji, und möchtest du nicht ein Blessing vom Guruji? Und ich war ein bisschen verunsichert, weil, wisst ihr, ich war immer sehr skeptisch allen Gurus gegenüber, ja, nämlich aufgrund von dieser Guru-Verehrung. Ja, es gibt nur den Guru und sonst nichts. Guru bedeutet ja nichts anderes, als dass er dir zeigt, was du selbst bist. Ja. Und irgendwie habe ich gespürt, mich zieht es hin, und ich habe mich dann vor ihm verbeugt oder habe die Füße berührt und habe mich dann aufgerichtet, und dann hat er mir gesagt, also das, was passiert ist, auch diese Dunkelheit, die dich besetzt hat, das wird nie wieder mehr sein. Also der wusste auch meine Geschichte. Und dann hat der die Hand einfach, also zu seiner Faust gemacht, und dann die so ein bisschen bewegt, und dann macht er langsam die Hand auf, und dann sehe ich, wie aus der Handfläche eine Perlenkette rauskommt. Also sprich, ich habe das vorher in Büchern gelesen, dass es in Indien Meister gibt oder Erleuchtete oder wie auch immer man das sagt, die materialisieren können. Vielleicht kennst du Sai Baba, da wird immer wieder beschrieben in Büchern, dass er materialisiert hat. Und dann habe ich gesehen, wie dieses Perlenarmband in seiner Hand zum Vorschein kommt. Und dann nimmt er dieses Perlenarmband und gibt es mir und sagt, ich soll es für die Behandlungen verwenden, wenn ich mit Menschen arbeite. Aber die Perlen stehen dafür, dass ich sehr viel Tränen vergossen habe, dass das wertvoll war, auch für meinen Weg, für mein Karma, aber dass es mich auch immer daran erinnert wird, dass es immer wieder Hindernisse im Leben gab oder gibt, aber die dazu dienen, damit wir vollkommen ins Licht kommen können. Ja. Und es war sehr berührend für mich. Ich halte die Perlen in Ehren. Ich verwende sie nur ganz selten bei Behandlungen, also wenn es wirklich um Besetzungen geht, also Besetzungen, wenn sehr viel Negativität im System ist. Aber ich möchte das mit dir teilen, dass du weißt, dass was du glaubst, was du bist, bist du nur zum Teil, du bist viel, viel mehr. Du bist das Licht. Und unser Verstand ist total beschränkt. Unser Verstand ist klein. Macht ja nichts. Das ist jetzt nicht keine Abwertung dem Verstand gegenüber, aber es ist wichtig für dich zu wissen, dass du mehr bist und dass du auch frei sein kannst und dass du das leben kannst, was du möchtest. Das ist möglich. Ich sitze hier, und vor 10 Jahren hätte ich mir noch nicht gedacht, dass ich alleine mich in Indien bewege und mein Leben in Freiheit lebe, dass ich mir nicht viel Sorgen mache, was morgen ist. Natürlich denkt man ein bisschen voraus, ja, das machen wir, aber es geht darum, dass ich im Jetzt die Erfüllung finde und nicht vorausgeplant mein Leben eigentlich in der Zukunft lebe und nicht im Jetzt bin. Das macht keine Freude. Und das Dritte, das du von mir wahrscheinlich schon kennst, ist, die Verbindung zur Palmberg-Bibliothek. Ich freue mich, dass ich das vor vielen, vielen Jahren entdeckt habe, weil ich glaube, dass das jetzt sich stark verändert und dass da jetzt viel Geldmacherei damit gemacht wird. Ja, es geht nicht, ist nicht mehr so ursprünglich, nur mehr in ganz seltenen Fällen wahrscheinlich. Inder sind gute Geschäftsmänner und die Westler sehnen sich immer mehr nach Weissagungen, und ich glaube, dass damit irrsinnig viel Geschäft gemacht wird und es dann eigentlich an Authentizität verliert. Ja. Dennoch möchte ich meine Geschichte erzählen, weil ohne den Besuch in einer Palmberg-Bibliothek wäre ich nicht heute hier und würde so mutig meinen Weg gehen. Ach, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber es hat dazu beigetragen, dass ich erkannt habe, was meine wahre Aufgabe ist, weil das ist ja das, was wir immer wissen oder sehen wollen in uns. Was ist wirklich meine Aufgabe hier auf der Erde? Und das wurde mir in der Palmberg-Bibliothek gesagt, und fast alle Dinge, die sie mir gesagt haben, sind auch eingetroffen. Und wenn man sich vorstellt, dass die eigene Lebensgeschichte auf einem Palmblatt steht, ist eine Lichtschrift, das heißt, die kann sich natürlich auch jederzeit verändern, ist ganz kompliziert zu verstehen, also das kann der Verstand jetzt auch nicht fassen, aber wenn man das mal weiß, dann lässt man sich auch mehr aufs Leben ein. Ja? Also ich glaube, wichtig ist da zu verstehen, weil da jetzt kommt dann immer auch die Frage, inwieweit ist mein Leben vorbestimmt? Ja? Und das ist so ein Ding, es gibt ein Grundgerüst, das schon vorbestimmt ist. Also wir nennen es Karma, wie du weißt. Ja? Also das heißt, die Grunddinge am Palmblatt, die stehen nun mal drauf. Das heißt, ich beschäftige mich ja jetzt intensiver auch mit den Sternen. Also im Moment noch intensiv für mich selbst, mein eigenes Feld, das ich im Moment gerade lese, weil ich halt mit vedischen Astrologen hier sehr stark verbunden bin und die mir das halt sehr nahe legen. Und natürlich sind wir zu einer gewissen Zeit geboren und dadurch hat es eine gewisse Energie für uns, gibt es eine gewisse Energie für uns. Aber in diesem Feld können wir uns bewegen, das heißt, in diesem Feld sind wir Meisterinnen. Also zum Beispiel ein super gutes Beispiel. Also zum Beispiel in einem karmischen Feld ist schon vorgegeben, dass du auf einen Nagel steigen wirst. Ja, das ist ein ganz simples Beispiel. Aber wie spitz der Nagel ist und ob er dir auch wirklich weh tut, das bestimmst du. Das heißt, wenn du quasi dein Leben, dein Dharma lebst, deine Lebensaufgabe aus dem Herzen, dem folgst, was du spürst, was für dich gedacht ist, dann schmilzt das Karma ein wenig. Und der Nagel ist zwar da, aber wenn du draufsteigst, dann verletzt er dich nicht so. Das ist zum Beispiel ein guter Freund von mir, oder Kollege von mir, ein Atemkollege, der hatte jetzt ist in Sri Lanka unterwegs gewesen und hat sich dort das Schulterbein gebrochen. Und nicht dramatisch, er hat halt einen Verband und kann jetzt auch weiterreisen. Und jetzt könnte man sagen, oh Gott, ja, wie schlimm und überhaupt. Aber vielleicht war es jetzt gerade so, dass eine Gefahr für ihn im Feld war. Und vielleicht hätte die Gefahr auch viel, viel schlimmer sein können. Ja? Also ich meine damit, der Nagel hat jetzt zwar kurz mal geschmerzt, aber es war nicht dramatisch. Ja? Der Nagel ist nicht durch den ganzen Fuß gegangen, und das meine ich damit, ja. Und wenn wir so ein bisschen unser Leben leben, das heißt vor allem uns ausrichten auf unser Dharma, auf unsere Lebensaufgabe, dass wir spüren, was ist wirklich dran, und uns auch dementsprechend verhalten. Das heißt, in der Yoga-Philosophie gibt es einfach so Richtlinien wie die 10 Gebote, die Bibel, ja, dass wir einfach andere auch nicht verletzen, dass wir nicht stehlen, ja, das ist einfach etwas ganz klar, was mir nicht gehört, das nehme ich auch nicht, ja, dass wir uns an gewisse Gesetze halten, weil es gibt einfach das Gesetz der Resonanz. Wenn wir irgendjemandem was wegnehmen, dann wird uns auch mal was weggenommen, ja, und da gibt es keinen Gott, der straft, muss ich dir jetzt nicht sagen, aber dass du weißt, wenn du ein sattes Leben für dich lebst, dann werden die Nägel nicht so spitz sein. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also es war mir wichtig, heute über Indien zu sprechen. Ich sitze hier in meinem kleinen Raum. Ich mache gerade Treatments, also ich bin gerade in Behandlung, nur ein paar Tage, aber ich habe vor, in dem Jahr nochmal für vielleicht sogar ein ganzes Monat hierher zu kommen und mich der Siddha-Medizin ganz zu widmen, weil ich glaube, dass es für uns Menschen wichtig ist, dass wir uns immer wieder Auszeiten nehmen, dass wir rechargen und uns noch mehr mit dem beschäftigen, was wir wirklich sind, Essenz, Licht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit. Ich bin bald wieder in Wien. Wenn du in Indian Vibes eintauchen möchtest, Mitte März gibt's in Wien wieder einen Sambahan Basic Workshop. Das ist Energiearbeit, die du für dich selbst verwenden kannst oder auch für andere. Es geht viel um Vibration, eine alte indische Tradition. 2 Tage unterrichte ich das. Wenn du dich gerufen fühlst, dann freue ich mich. Melde dich gerne bei mir. Alles Liebe zu dir aus Indien. Om Namah Shivaya, Effata, deine Christine.